Hörenswert. Der Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze.
Herzlich willkommen zu Hörenswert, Ihrem Gesundheitspodcast. Heute sind wir dem Vergessen auf der Spur. Wir denken Alzheimer neu. Ja, laut einer Schätzung leben in Österreich rund 170.000 Menschen mit einer Form von Demenz. Am weitesten verbreitet ist die Alzheimer-Demenz mit 60-70%. Gleichzeitig ist die Erkrankung besonders gefürchtet. Wir alle kennen jemanden im Bekanntenkreis, der davon wahrscheinlich betroffen ist. Und es gibt ganz viele prominente Fälle wie Ronald Reagan, der einer der ersten war, der damit öffentlich umgegangen ist. Aber wenn wir heute schauen, ist es vielleicht Bruce Willis, den sehr viele kennen als Schauspieler, der mit einem totalen Gedächtnisverlust zeitweise zu kämpfen hat und manchmal auch mit Orientierungslosigkeit. Tatsächlich ist es so, dass wir bis 2050 aufgrund der demografischen Entwicklung und der zunehmenden Lebenserwartung mit einem weiteren Anstieg auf rund 230.000 Menschen mit Alzheimer-Demenz zu rechnen haben. Wir wollen heute uns mit dem Thema der Diagnose- und Therapiemöglichkeiten befassen. Dazu heiße ich ganz herzlich Dr. Katharina Milesi, Fachärztin für Neurologie und Universitätsprofessor Dr. Georg Endler, Facharzt für medizinische und chemische Labordiagnostik. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ja, danke für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Ja, bevor wir in medias res gehen, glaube ich, ist es ganz wichtig, einmal abzuklären, was versteht man denn unter Alzheimer, Frau Dr. Milesi?
Ich glaube, ich gehe noch ganz kurz einen Schritt zurück. Also was heißt eigentlich Demenz? Also man verliert dabei die alterstypische Selbstständigkeit. Und der Alzheimer ist sozusagen eine Form der Demenz. Und da ist die Ursache, dass sich gewisse Proteine, dieses Amyloid eben ablagert und dazu führt, dass es einfach nicht mehr so gut funktioniert im Gehirn. Man kann sich das auch so vorstellen, Amyloid braucht man für gewisse Funktionen, aber wenn es eben an einer falschen Stelle ist, funktioniert es nicht mehr. Und ein anschauliches Beispiel dazu aus dem Alltag, wir benutzen jeden Tag einen Plastiksackerl. Das ist total praktisch, wir gehen einkaufen, tun wir es ins Plastiksackerl, wir transportieren Sachen. Aber wenn wir es dann nicht korrekt wegwerfen, dann liegt es rum, wir vermüllen und ist am falschen Ort und es bleibt und bleibt und bleibt liegen. Und so ist es auch mit dem Amyloid.
Jetzt ist das Plastiksackerl vielleicht gar keine so verkehrte Symbolik, weil ja, ab wann oder bis wann ist man nur vergesslich und ab wann wird es dann kritisch und könnte man sagen, das könnte ein Alzheimer sein?
Wenn der Alltag nicht mehr funktioniert. Also wenn Sachen auffallen, dass ich zum Beispiel nicht mehr weiß, wie ich den Herd anschalten soll, obwohl ich es davor immer konnte. Wenn ein neues Handy kommt, weil mein altes kaputt gegangen ist und es überfordert mich, dass ich dieses Handy anschalte oder ein Update vielleicht auch nur kommt und ich kann das Handy nicht mehr bedienen. Oder jemand, der viel reisen war, kann auf einmal in einem neuen Ort oder in einem Hotel den Weg nicht mehr finden, obwohl das davor kein Problem war. Dann sollte man schon überlegen, kann es Richtung Demenz gehen, sollte ich es abklären.
Also auch wenn man nicht mehr weiß, was man mit einem Plastiksackerl machen kann.
Genau.
Ich verstehe, jetzt ist es natürlich so, wenn ich das mir so vor Augen halte, es gibt ganz viele Menschen, die dann von Ratlosigkeit und Hoffnungslosigkeit eigentlich getrieben sind und sich denken, na jetzt ist alles vorbei.
Wenn,
ist das so?
Also wenn die Diagnose eine Demenz kommt oder wenn die Symptome kommen.
Genau, wenn die Symptome kommen, wenn man dieses Bild vor Augen hat, also ja, ich habe es gesagt, Bruce Willis, Ronald Reagan oder jemand aus dem Bekanntenkreis, noch viel schlimmer, weil es natürlich viel greifbarer ist.
Ja, deswegen wird es, glaube ich, auch oft kaschiert. Also die Patienten, Patientinnen fangen dann an, das zu verharmlosen. Ach, das war doch nichts, das ist nichts, mir geht's gut, alles in Ordnung und dann funktionieren die Sachen aber nicht mehr. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Teil dieser Angst vor der Diagnose oder auch vielleicht der Angst, ich funktioniere nicht mehr so, wie ich eigentlich funktionieren sollte. Trotzdem darf man da nicht vergessen, es gibt ja noch andere Ursachen. Also nicht nur die Demenz ist bei diesen Symptomen eine Möglichkeit, sondern halt auch andere Erkrankungen, die man auch behandeln kann und dementsprechend, auch wenn es einem schwerfällt, ärztlichen Rat dann zu suchen, ab dem Punkt, wo einem auffällt, dass es nicht mehr so gut funktioniert oder man gewisse Defizite hat, ist immer gut.
Das heißt, es besteht Hoffnung und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn in den letzten Jahren hat sich ganz viel getan zum Thema Diagnose und Therapiemöglichkeiten. Dr. Endler, was können denn Biomarker und Bluttests bewirken?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Zwei Dinge, die nicht unwichtig sind. Es gibt natürlich andere Ursachen, warum die Gedächtnisleistung etwas schwächer ist. Zum Beispiel ganz einfach, wenn der Patient eine Blutarmut hat, zum Beispiel einen Eisenmangel, dann hat er natürlich eine niedrigere Sauerstoffversorgung des Hirns und ist auch entsprechend sozusagen müde und meistens etwas leistungsschwächer. Das heißt, man kann im ersten Schritt versucht man, alle anderen Erkrankungen auszuschließen und auch die Risikofaktoren zu minimieren. Es gibt auch andere Ursachen für Demenz, die man sehr gut behandeln kann, vaskuläre Demenz oder es ist einfach ein Natriummangel zum Beispiel. Gar nicht so selten bei alten Menschen. Und der zweite wichtige Punkt ist sozusagen, dass man mit dem Bluttest seit neuestem auch die Diagnose Alzheimer bestätigen oder ausschließen kann. Also vor allem, wenn der Test negativ ist, kann ich sozusagen die Alzheimer-Demenz als Demenzursache ausschließen und muss weitersuchen, was es sonst sein könnte. Das ist ein bisschen für mich eine Revolution, weil bislang habe ich im Studium nur gelernt, die Diagnose erfolgt bei der Autopsie. Das ist schon ein bisschen spät.
Ja, warum ist die frühe Diagnose heute so wichtig, Frau Dr. Minesi?
Wir sind das erste Mal an einem Punkt, wo es tatsächlich in der Alzheimer-Demenz Therapien gibt, die das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen. Und ich glaube, da kommen wir dann auch noch später genauer dazu. Und das ist für uns Neurologen, Neurologinnen ein Gamechanger. Ja, es gibt was, ich kann was tun, ich kann was verlangsamen. Man beschäftigt sich auch immer, also schon sehr intensiv, aber weil es halt auch wirklich ein Problem ist, das ein Großteil der Bevölkerung trifft und wir auch älter werden, ist da einfach sehr viel Forschung dahinter. Und daher ist es schon wichtig, dass ich die Diagnose früh stelle, weil vor allen Dingen ich im Anfangsstadium was tun kann. Ja, da kann ich noch die modifizierbaren Risikofaktoren adaptieren. Da kann ich noch einfach was tun. Wenn die Demenz einfach im Vollbild da ist, tue ich mir schwer, eine Behandlung gegen die Vergesslichkeit durchzuführen. Ich kann schon Symptome lindern, aber nicht so effizient wie in der frühen Form. Und daher ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass wenn man das Gefühl hat, da könnte was sein, einmal lieber mehr zum Arzt gehen und das einfach abklären lassen und dann schaut man weiter.
Das heißt, wir sind natürlich dabei, also je früher die Gewissheit da ist, eigentlich umso besser. Natürlich kann das, würde ich jetzt sagen, wenn ich an mich denke, vielleicht auch ein bisschen belastend sein. Also ich frage mich manchmal, würde ich das gerne wissen oder nicht? Vielleicht Sie beide auch aus persönlichen Erfahrungen, wie sehen Sie das?
Das ist richtig. Natürlich ist es belastend, weil es ja doch eine Diagnose ist, die das Leben verändert. Umgekehrt, wenn ich mich früher darauf einstellen kann, kann ich Maßnahmen ergreifen. Und das muss jetzt nicht unbedingt etwas Medizinisches sein. Und auch gerade bei den medizinischen Maßnahmen sind wir gerade am Anfang einer aufregenden Entwicklung. Ich bin recht zuversichtlich, das weiß die Expertin natürlich besser, dass wir wahrscheinlich in doch noch einigen Jahren die Erkrankung ganz gut aufhalten können. Heilen werden wir sie in absehbarer Zeit nicht können. Und der zweite Punkt ist, den man natürlich auch vorbereiten muss, ist, wenn man eine chronische Erkrankung hat, die möglicherweise irgendwann einmal zu einer Beeinträchtigung führt, dass man entsprechend Vorsorge trifft. Das wäre zum Beispiel eine Vorsorgevollmacht, dass man sich um Pflege kümmert, um Hilfe kümmert und das möglichst früh sozusagen vorbereitet.
Dem ist kaum was hinzuzufügen. Außer vielleicht, dass wenn man es einfach nicht wissen will, jeder Mensch und jeder Patient hat auch das Recht auf Nichtwissen, das ist in Ordnung. Das muss man dann auch respektieren. Ich glaube, was dann wichtig ist, vielleicht auch denjenigen dort abzuholen, wo er ist und soweit ihn aufzuklären, dass es in Ordnung ist. Ja, ich muss nicht bis ins letzte Detail gehen, wenn man es gar nicht möchte. Aber es ist schon wichtig, dass man eben dann einfach denjenigen darauf vorbereitet und sagt, Vorsorgevollmacht. Was will ich? Oder was will ich vor allen Dingen nicht? Ja, und dass jemand dann auch für sich die Entscheidung treffen kann. Will ich eine künstliche Ernährung? Will ich keine in späterer Folge, unabhängig jetzt auch der Demenz, einfach auch im Alter, im Älterwerden? Und das, glaube ich, ist schon wichtig. Und der Rest verstehe ich irgendwo auch. Also will ich alles bis zum Schluss wissen? Will ich alles ins kleinste Detail wissen? Viele ja, manche nein. Und da sehe ich mich jetzt als Ärztin in der Position, ich begleite, ich kläre auf, wie viel der Patient auch wissen will, aber er hat auch ein Recht auf Nichtwissen. Aber trotzdem, ich wünsche mir natürlich als Ärztin, den Patienten ausführlich aufklären zu dürfen und ihm dann auch die bestmöglichen Optionen zu bieten.
Ja, die bestmögliche Therapie eigentlich noch, ja. Für wen oder ab welchem Alter, wie kann ich mir das vorstellen, macht, ich sage es jetzt ganz plump, die Therapie noch Sinn?
das Alter ist eigentlich gar nicht so sehr das Kriterium, sondern eher die Symptome. Also, und auch, wie ist das biologische Alter? Also, wie ist das Gesamtbild? Also, ist man sonst fit? Hat man kaum Vorerkrankungen? Ist man biologisch einfach auch fit? Dann kann man auch im hohen Alter noch eine Therapie bekommen und ist auch in Ordnung. Wenn ich jetzt eine Krebserkrankung zugrunde liegen habe, die meine Lebenserwartung auf wenige Monate begrenzt, ist die Frage, mache ich da noch eine Abklärung? Also wahrscheinlich eher nicht, aber ich glaube, das muss man individuell entscheiden.
Das heißt, also altersunabhängig nehme ich mit, weil ich glaube, das ist was ganz viele Menschen beschäftigt. Das bin ich schon zu alt überhaupt für so eine Therapie, das nehme ich mit. Also individuell und auf jeden Fall den Experten aufsuchen. Was macht Ihnen denn beiden wirklich so persönlich, Herr Endler, Sie haben schon angesprochen, Hoffnung, dass es in nächster Zeit wirklich mehr Therapiemöglichkeiten noch geben wird?
Ich muss sagen, ich bin von meiner Ausbildung her Labormediziner. Natürlich interessiert mich die Diagnose und vor allem die Frühdiagnose. Und da gibt es recht aufregende Entwicklungen, weil wir jetzt seit kurzem endlich Bluttests haben. Das heißt, wir können in einer Blutuntersuchung zumindest diese Amyloid-Ablagerungen nachweisen. Bitte, ein Bluttest ist kein Demenztest. Das möchte ich noch dazu sagen. Die Diagnose Demenz stellt immer der Kliniker und nicht das Labor. Aber wir können dann den Hinweis geben auf die Ursache und können damit möglichst früh sozusagen therapieren. Und je mehr Hirn noch erhalten ist, desto mehr kann ich dann auch weiter sozusagen schützen mit meiner Therapie. Und so wie die derzeitigen Studien sind, ist das jetzt durchaus erfolgsversprechend. Und ich glaube, das ist eine der großen Revolutionen der Neurologie, die wir dann in den nächsten Jahren erleben werden, diese neuen Alzheimer-Therapien, die dann vielleicht auch schaffen, wenn man die Krankheit rechtzeitig erkennt, das Fortschreiten aufzuhalten.
Dem stimme ich zu. Also diese Antikörpertherapien, die haben seit langem in der Alzheimer-Forschung und in diesen, auch bei den Kongressen und den Jahrestagungen, haben die das erste Mal seit langem so ein frohes und zuversichtliches Gefühl vermittelt. Also wenn ich da nur ein Beispiel nennen darf, auch aus der Neuro, als ich noch in Ausbildung war damals die Schlaganfalltherapie, was ja auch so ein lähmendes Thema war und oft ja mit Behinderungen die Patienten ausgestiegen sind. Und dann ist diese endovaskuläre Therapie, also ich nehme das Blutgrinsel aktiv raus, kommen. Man hat Studien gemacht, dann waren alle erst so, funktioniert das nicht. Da, wo ich die Ausbildung gemacht habe, hat man schon relativ lang gemacht und wir haben es immer eigentlich gemacht, haben dann bei der Studie teilgenommen. Und dann kam auf einmal, dass da die Daten positiv waren und es wurde gefeiert. Also das war wirklich ein Fest für die Neurologen. Und so ein bisschen ist auch dieses Stimmungsgefühl jetzt schon auch bei dieser Alzheimer-Therapie da. Es tut sich was. Also es ist jetzt nicht nur Symptome behandeln, sondern ich kann wirklich das erste Mal, und das ist halt in den 90ern, wo man rausgefunden hat, dass es dieses Amyloid gibt, dass es diese Ablagerungen macht, ist es jetzt ein Schritt und eine bahnbrechende in den Studien Datenlage, dass sich eine Verlangsamung einstellt und das ist einfach, also ich jetzt als Neurologin kann dazu sagen, ist großartig, also es gibt was und das ist das Schöne an der Neurologie. Es wird immer mehr Therapie geben.
Also ich glaube, diese positive Stimmung müssen wir tatsächlich mitnehmen. Vielen herzlichen Dank, ja, für diese Einblicke und vor allem diesen positiven Ausblick. Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr erfahren wollen, wie auch der Lebensstil zur Alzheimer-Prävention beitragen kann und welche Veränderungen im Verhalten zur Früherkennung im Alltag beitragen können und wie man mit Betroffenen umgeht, dann hören Sie sich doch auch unsere zweite Episode von Hörenswert an zum Thema Alzheimer. Wie immer haben wir unsere Quellen in Ihre Shownotes gestellt und wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal dabei sind. Das war Hörenswert, der Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Erika Sander. Die ganze Folge zum Nachhören und Weiterleiten finden Sie auf der Homepage unter www.oeggk.at/podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf Kommentare und Likes. Und wenn Sie keine weitere Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie einfach Hörenswert. Ich freue mich auf das nächste Mal und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und viel Gesundheit.